Überlegt, ob ich das nicht mal selber machen sollte, weil eigentlich erstelle ich jetzt gerade die Videos, die ich mir selber immer gewünscht habe, so in meiner Ausbildung. Und ich finde immer, diese ganzen digitalen Sachen, die müssen einfach einfacher werden. Es klingt so blöd, aber und ist auch immer so leicht gesagt, aber...
Das Agrar-Digital-Interview. Moderne Landwirtschaft im Gespräch. Mit Erik Meyer.
Mein Name ist Erik und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge des Agrar Digital Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ich ja bereits eingangs schon mal erwähnt hatte, soll es ja in diesem Format darum gehen, allen Interessierten aus der Landwirtschaft Innovationen aus der grünen Branche näher zu vermitteln. Und damit ihr dann nicht immer auf dem Trecker oder im Auto oder wo immer ihr das gerade hört, nicht einschlaft, werde ich in diesem Podcast in Zukunft das Ganze mit Interviews auflockern. Und dabei werdet ihr immer wieder Interviewpartnern aus allen möglichen Ecken des vor- und nachgelagerten Bereichs der Landwirtschaft begegnen. Das heißt, entweder aus Wirtschaft, Forschung, Startups oder direkt aus der Landwirtschaft. Von allem ist ein bisschen was dabei. In der jetzigen Folge habe ich ein Interview mit dem YouTuber René Wengelewski geführt. Und wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, ihn als Interviewpartner auszuwählen? Das erste Mal wurde mir ein Video von ihm, glaube ich, im November 2020 vorgeschlagen. Und dabei ging es um das Thema Isobus am Flug. Also es ging dabei um die Vario Plo Control. Das ist letztendlich eine Funktion, ja, womit man einen krummen Acker automatisch wieder gerade pflügen kann. Also man kann auch Keile ausflügen. Guckt euch das Video auf jeden Fall an. Dieser gesamte Kanal hat mich sehr angesprochen, da René das, ja, diesen Content einerseits wirklich sehr detailliert mit Fachwissen, sehr detailliert erklärt und das sehr gut vermittelt. Also er tickert wirklich alles so in das Terminal ein. Aber er hat das auch sehr schön verpackt, also dieses Ganze drumherum, die Szenen, wie er das gefilmt hat, der Schnitt und die Aufnahmen, das ist echt super gestaltet. Deswegen checkt auf jeden Fall seinen Kanal aus, wenn ihr die Zeit dazu habt. Also, was wird euch jetzt in diesem Interview mit ihm erwarten? Wir gehen zum einen erstmal ein bisschen auf seinen Lebenslauf ein und dann zu dem Bezug, den er zur Landwirtschaft hat. Und dann reden wir auch über die Intention, die hinter seinem Kanal eigentlich stand. Sowie das, was er eigentlich von der modernen Agrartechnik denkt und welche Rolle in Zukunft die sozialen Medien oder auch YouTuber dabei spielen werden. Und wenn ihr wissen wollt, was eigentlich die malthusianische Falle ist, und was das mit digitaler Landwirtschaft zu tun hat, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem Interview. Vielen Dank.
Ja, moin Erik. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch hier zu sein.
Ebenso.
Zu meiner Person erstmal. Mein Name ist René Wengelewski. Ich bin 28 Jahre alt, wohne aktuell in Osnabrück. Komme ursprünglich aus der Nähe von Bremen, aber ja, wohne jetzt hier mit meiner Freundin, weil ich bei der Grimme Landmaschinenfabrik in Damme arbeite. Und genau, ja.
Was hast du studiert oder was hast du für eine Ausbildung hinter dir? Also was ist deine Verbindung zum Agrarbereich?
Ja, also eigentlich bin ich gar nicht so unbedingt den direkten Weg gegangen. Ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter vorne ausholen. Also ursprünglich habe ich ganz normal das Gymnasium besucht, halt bis zur 11. Klasse und dann habe ich irgendwie in den Kopf gekriegt, dass ich unbedingt Landwirt werden will und habe die ganze Geschichte dann hingeschmissen, beziehungsweise bin einfach nicht mehr hingegangen. Natürlich nicht zur Freude meiner Eltern, die haben dann gesagt, ja, ich soll zusehen, dass ich ein bisschen an der Arbeit erstmal komme und dann habe ich erstmal ja, bei verschiedenen Supermärkten ein bisschen den Parkplatz von Schnee befreit und sowas alles und da geholfen und habe mich dann irgendwann spontan beim Lohnunternehmer beworben. Habe einfach gefragt, ob der da irgendwie Hilfe braucht oder so und der sagte, ja klar, der kann immer Hilfe gebrauchen, wann hast du denn Zeit? Ich sage, ja, jetzt eigentlich. Ja gut, dann morgen früh 8 Uhr eben Kartoffeln anhäufeln. Ich sage, ja gut, alles klar. Dann habe ich da halt angefangen zu arbeiten. Und habe das dann auch so ein halbes Jahr gemacht und irgendwann so Richtung August, September so die Richtung, hatte ich ihn dann irgendwann gefragt, wie es aussieht, ob er denn auch ausbilden darf oder ob er sich vorstellen könnte, dass ich dann eine Ausbildung bei ihm mache. Und ja, er sagte halt, er hatte zuvor noch keinen Auszubildenden, könnte sich das aber vorstellen. Und da kam dann auch zur Sprache, ob ich nicht lieber Fachkraft Agrarservice lernen wollen würde, anstelle von ganz normal Landwirtschaft. Eben weil ich sowieso nicht so die Affinität zu Tieren hatte, sondern eher zu Landmaschinen. Und ich hatte aber von dem Beruf oder der Ausbildung eigentlich bis dahin gar nicht so viel gehört, war ja auch relativ neu. Das gibt's ja erst seit 2005.
Ja.
Und 2014 habe ich dann entsprechend die Ausbildung angefangen. Und ja, war dann halt der erste Auszubildende in dem Betrieb, habe dann ganz normal 3 Jahre gelernt und habe dann aber gedacht, ja, das kann irgendwie noch nicht alles sein, da irgendwie jeden Tag da auf dem Träger zu verbringen und jeden Monat irgendwie über 300 Stunden abzurackern. Und ja, habe dann gedacht, irgendwie, ja, denkst du mal an die Worte von deiner Mutter und hältst dir zumindest irgendwie die Möglichkeit offen, irgendwann nochmal studieren gehen zu können. Und habe dann nochmal ein Jahr Fachoberschule in Hannover rangehängt.
Ja.
Und habe dann mein Fachabi nachgeholt. Ja, und dann kam ein Artikel von Grimme in irgendeiner Zeitschrift, ich weiß gar nicht mehr wo, und dann kam meine Freundin auf die glorreiche Idee, mich einfach mal da auf ein duales Studium zu bewerben. Ich hatte mich auch noch woanders beworben, aber das hat irgendwie nicht geklappt und bei Grimme wurde ich noch eingeladen und habe dort dann erst ein halbes Jahr ein Praktikum absolviert im Vertrieb, war da in Indien und in China zum Maschineneinsatz und habe dann im August 2016 oder ab August 2016 dann ein duales Studium zum Wirtschaftsingenieur und Industriekaufmann da angefangen. Ja, und damit bin ich jetzt im Mai dieses Jahr dann fertig geworden und seitdem arbeite ich jetzt im Produktmarketing da bei Grimme.
Ah, richtig cool. Okay, da wird mir jetzt auch einiges klarer.
Ja, alles so ein bisschen längerer Weg und ein bisschen kreuz und quer und hin und her, aber irgendwo war doch immer die Lust zur Landwirtschaft da, sage ich mal.
Ja.
Und ich habe jetzt halt einfach so ein bisschen anderen Weg genommen als den konventionellen, sag ich mal.
Ja, aber letztendlich landen wir dann ja alle irgendwo und die Agrarwelt ist ja klein. Und
genau, genau.
Das merke ich auch immer wieder, dass man denselben Leuten auch immer wieder begegnet.
Das wundert mich auch jedes Mal wieder. Also eigentlich auf den ganzen Messen und egal wo auf der Welt trifft man immer die gleichen. Also ich habe in England mit welchen irgendwo im Pub gesessen, die ich von Case kennengelernt habe. Und eine Woche später war die Potato Europe in Deutschland, meine ich. Und da dann wieder die gleichen Leute getroffen, ne, die einen die Schlüssel dann für die Trecker ausgegeben haben. Und,
ja, ja, Klassiker.
Ist so.
Absoluter Klassiker. Ja, genau. Nee, auch das hier in Göttingen mit den Agrarstudenten, das ist auch einfach nur ein Riesennetzwerk zum Schluss.
Ja, das glaube ich, ja.
Ja, genau. Dann können wir ein bisschen über deinen YouTube-Kanal reden, also der mich sehr begeistert hat. Damit hast du ja diesen Sommer, glaube ich, angefangen und daher kommt das wahrscheinlich auch mit dem Hintergrund des Marketings, dass du da auch so eine tiefe Qualität natürlich betreibst. Was hat dich denn dazu angetrieben, diesen Kanal auch in dem Maße zu erstellen?
Ja, ursprünglich war eigentlich mehr oder weniger eine Schnapsidee, beziehungsweise ich habe da eigentlich schon ein bisschen länger von gesprochen, dass das eigentlich mal einer machen müsste und habe dann lange überlegt, ob ich das nicht mal selber machen sollte, weil eigentlich erstelle ich jetzt gerade die Videos, die ich mir selber immer gewünscht habe, so in meiner Ausbildung und in der Zeit, als ich halt noch nicht so viel von der Technik wusste und zum Teil wünsche ich es mir jetzt auch ehrlich gesagt noch von den Herstellern und naja, es war so, dass wir oder mein Schwiegervater eher gesagt letztes Jahr gegen Ostern die Richtung halt eben einen neuen Fendt 724 bekommen hat und der hatte dann irgendwie alles drauf, auch so halt Kontur Assistant und den ganzen Kram.
Ja.
Und da musste man sich dann halt erstmal wieder einlesen und nachgucken und Schulungen und dies und das. Und man konnte da irgendwie zu diesen ganzen neuen Techniken irgendwie nicht so viel finden. Und das hat mich so ein bisschen gewurmt. Und dann war halt wieder viel Trial and Error und rumprobieren und bis man halt zu dem richtigen Ergebnis gekommen ist. Und da habe ich mich halt einfach dann wieder reingearbeitet einfach. Und mein Schwiegervater sagte dann schon, ja, hier mach mal, er hat da sowieso keinen Bock drauf so ungefähr, sich da jetzt so reinzufummeln. Aber du machst das schon. So, und dann hat man es noch irgendwann rausgefunden und dann sagten aber die nächsten Kollegen da bei mir aus dem Umkreis, ja, von wegen, hier, du kannst das doch, du hast die ganzen Felder auch eingezeichnet und dies und das und wir haben das jetzt auch drauf, kannst du uns denn nicht mal eben helfen? So, und in dem Zuge habe ich dann gedacht, ja, jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, das mal aufzunehmen oder als Video aufzunehmen und das bei YouTube hochzuladen, weil die Videos, die zum Contour Assistant da waren, fand ich nicht so berauschend, beziehungsweise waren gut, aber nicht in die Tiefe gehend. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht kann da ja irgendjemand anders noch von profitieren. Und habe es dann, ja, ich glaube, irgendwann Mai oder so, Anfang des Jahres auf jeden Fall, habe ich damit angefangen. Habe dieses Video dann auch 2 oder 3 Mal komplett neu aufgenommen, weil es mir nicht gefallen hat. Habe ich alles wieder verworfen und da waren ja auch ein paar Stunden Arbeit dann drin. Und habe es dann doch irgendwann einfach fertig gemacht und hochgeladen. Und dachte, guck's einfach mal, was da jetzt für eine Resonanz kommt. Anders weiß es ja sowieso nicht. Und wenn man so was das erste Mal hochlädt, dann ist es ja sowieso immer so ein bisschen kribbelig, was da jetzt für Feedback kommt. Ob da jetzt heftiges Gehate kommt oder ob wirklich Leute das angucken oder so. Und ja, das Feedback war erstmal durchweg positiv. Das war natürlich sehr erfreulich dann. Ne?
Ja, wie viel Aufwand hast du dafür betrieben? Was würdest du sagen für die Aufnahmen und dann später für die Bearbeitung?
Ja, also das erste Video war natürlich sehr aufwendig, weil man ja auch nicht gewusst hat, wie man es jetzt wirklich machen soll. Oder
mit dem Contour-Assist?
Ja, also da habe ich halt, also das ist schwer zu sagen, weil da habe ich auch nicht so drauf geachtet, aber wenn man sich den Kanal jetzt anguckt, da habe ich also so eine Quick-Tipps, die dauern ja nur irgendwie 1-2 Minuten.
Ja.
Da brauche ich ungefähr 1 Stunde, immer 1,5 Stunden zum Aufnehmen und dann nochmal so 3 Stunden zum Schneiden, würde ich sagen. Und wenn dann so längere Videos kommen, diese Fan Basics oder so, die ja dann auch schon 1/2, 3/4 Stunde gehen, das ist natürlich dann super aufwendig. Das Aufwendigste war jetzt dieses Video von der Isobus-Steuerung für Variumflüge. Das hat heute auch gerade aktuell 100.000 Aufrufe geknackt. Also ist auch so ein Meilenstein für mich. Und an dem Video habe ich tatsächlich auch 3 volle Tage gefilmt mit Hilfe auch von anderen Leuten noch und locker 20 bis vielleicht 30 Stunden geschnitten. Und dann dazu kommt dann noch das Ganze drumherum, organisieren, Flug organisieren, abholen, machen, tun. Ne? Also schon sehr aufwendig für nebenbei.
Ja, und auch noch auf einem laufenden Betrieb. Was hat dein Schwiegervater denn dazu gesagt?
Ja, also ursprünglich hat er es, würde ich jetzt mal sagen, auch belächelt und gesagt, ja, du, kannst du machen, wenn die Kiste frei ist, kannst du dich raufsetzen, kannst du das ja machen, kannst du mal hochladen, mal gucken, was davon kommt. Und ja, zwischenzeitlich sagt er auch, ja, er unterstützt das nicht mehr so richtig, aber mittlerweile geht's doch. Und er ist, glaube ich, auch ein bisschen beeindruckt, auf wie viel Resonanz und vor allem positive Resonanz das Ganze gestoßen ist und von wie vielen Seiten man da auch angesprochen wird dann, ne? Und er guckt sich die ja auch an und profitiert davon, also von daher.
Ja, natürlich. Also was hat dir denn an der Resonanz so am besten gefallen oder von den Videokommentaren dann?
Also in erster Linie natürlich die Wertschätzung, dass die Leute halt die Videos und die Arbeit, die dahinter steckt, ja, wertschätzen, auch wenn die vielleicht manchmal nicht ganz nachvollziehen können, wie viel Aufwand da drin steckt. Das wird ja auch oftmals so untergeschrieben.
Ja.
Aber so Kommentare wie hier, kompetente Erklärvideo, super professionell gemacht, gut verständlich, sympathisch präsentiert, oder wenn Leute da unterschreiben, dass sie das für ihre Ausbildung nutzen können oder mich halt tatsächlich welche auch anschreiben und anrufen und sagen, die stehen damit auf dem Feld und probieren das aus und haben jetzt durch das Video das kapiert und gucken sich das wirklich mit dem Handy in ihrem Trecker auf dem Feld an und kriegen damit manche Sachen hin. Das ist dann schon sehr geil, ne? Das ist schon cool.
Aber wenn du jetzt so an deine Berufsschulzeit zurückdenkst, während der Fachkraft für Agrarservice, ist das denn da auch irgendwo abgehandelt worden, solche neuen Modelle, oder ging es da wirklich nur um Flug einstellen und Pipapo-Wartung? Also findet sowas eigentlich schon Anwendung in der Schulausbildung?
Also jetzt auf spezielle Marken gemünzt eigentlich nicht. Also man lernt da schon grob, wie so ein Vario-Getriebe funktioniert, aber jetzt ja verschiedene Hersteller dann auch. Genau, und auch wie man Flug einstellt und so und wofür halt verschiedene Bodenbearbeitungsgeräte sind und so, ja. Aber so diese digitalen Themen, sag ich mal, jetzt wie man jetzt tatsächlich das GPS von so einem Fendt oder von John Deere oder sowas benutzt, ist eigentlich schon Grundvoraussetzung, würde ich jetzt fast mal sagen, weil die ganzen jungen Leute, die da in der Klasse aus sind, die fahren eben auch jeden Tag diese Kisten, die 200.000 Euro kosten und lernen das eigentlich im Betrieb dann. Und in der Schule werden halt oftmals dann einfach nur diese Grundlagen übermittelt, halt auch Pflanzenbau und so viel, weil da ja auch die Prüfungen dann eben entsprechend drauf gemünzt sind, ne?
Ja, und ich denke auch, dass sich das vielleicht nochmal mehr in so eine Richtung bewegen würde, aber es ist super, dass du das dann so aufgreifst.
Ja, also ich habe auf jeden Fall auch noch geplant, jetzt in Zukunft noch weitere, also Fendt-unabhängige Videos zu machen, sag ich mal, weil viele denken ja auch, ich wäre jetzt irgendwie von Fendt hier gesponsert oder bezahlt oder gekauft oder sonst was, aber ist ja gar nicht so. Da bin ich ja komplett unabhängig eigentlich. Aber ursprünglich war auch nicht geplant, das halt alles nur so fendlastig zu machen, sondern vielleicht auch nochmal ein Video, keine Ahnung, was ist Isobus oder sowas in der Richtung, ne? Dass man noch ein bisschen so andere Sachen aus der Landwirtschaft nochmal aufgreifen kann und die Hintergründe versteht, ne? Wie funktioniert ein Vario-Getriebe oder sowas? Ja. Um auch dann zu verstehen, wie ich dann mit TMS zum Beispiel fahren sollte, damit eben das Getriebe schon behandelt wird oder sowas. Ne?
Ja, wo siehst du da vielleicht noch ein bisschen mehr die Hersteller auch in der Verantwortung? Also, dass die auch das sowas den Benutzern oder den Fahrern am Ende mitgeben?
Ja, das ist ja, glaube ich, vor allem aktuell so ein oft diskutiertes Thema, wie man es jetzt am besten den Kunden näher bringt, weil vor allem diese digitalen Themen. Also das ist ja, glaube ich, so ein Problem, wo sich viele Hersteller, denke ich mal, mit konfrontiert sehen, dass man Messen hat und sonst immer Maschinen hinstellen konnte. Also man hatte seinen ganzen Stand voller Maschinen und mittlerweile sieht es so aus, dass man eigentlich fast mehr digitale Themen hat, als wirklich was aus Stahl und Eisen, was man anfassen kann. Ja, so, und wie bringt man den Kunden das jetzt schmackhaft rüber, sich mit einem digitalen Thema zu beschäftigen und nicht mit einem Ding aus Stahl und Eisen, was er wirklich anfassen kann, so ein großes Teil wo, mit vielen Scheinwerfern und so, sondern halt irgend so eine Anwendung oder sowas, ne? Und zum Beispiel Europa hat es ja gezeigt, die haben jetzt auch irgendwie eine halbe Stunde Video oder sowas gemacht, wie sie ihre Maus erklären. Mhm. Fendt hat es aktuell, dass sie so Walk-Arounds filmen und bei Instagram hochladen und überall. Also es geht schon in die Richtung mit Erklärvideos und die gibt's ja auch schon länger bei YouTube, nur halt oftmals nicht so in die Tiefe gehen, ne? Dafür waren dann halt ja dann meistens diese Schulungen beim Händler oder so dann direkt vor Ort.
Ja, genau. Also ich finde es auch gut, dass du da eben nicht nur Blechporno und dicke Trecker vielleicht zeigst. Also es gibt's ja zu Genüge und die haben ja auch durchaus ihre Berechtigung, diese Inhalte. Aber es fehlt eben auch so ein bisschen der ganze Inhalt und dass da eben auch andere Themen abgedeckt werden.
Ich glaube, was immer schwierig ist, wenn Hersteller sowas selber halt hochladen möchten, ich kenne es ja nur aus meinem Alltag, sage ich mal, da ist ja oft das Problem, dass die sich auch absichern müssen und dass das auch wirklich alles komplett korrekt ist, was dort gesagt und gezeigt wird. Und so wie ich es mache, ist ja so ein bisschen unabhängiger. Ich sage mal, das ist ja quasi von der Praxis für die Praxis. Und ich rede da ja auch so ein bisschen frei Schnauze, ist vielleicht auch nicht immer so ganz angebracht, meine Wortwahl, aber ich rede halt so, wie es mir in den Sinn kommt und so, wie ich auch mit einem ganz normalen anderen Landwirt oder Lohnunternehmer darüber sprechen würde. Und ich denke, das macht es eventuell dann auch sympathisch, ne? Und ich lege jetzt nicht auf jede wirkliche Kleinigkeit irgendwie Wert, also schon, dass es im Großen und Ganzen passt und alles erklärt wird und gesagt wird, aber nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, aufs letzte Mühe nochmal, dass das jetzt drin sein muss oder so, ne?
Das macht es wahrscheinlich auch sehr authentisch und eben auch dadurch sehr beliebt. Aber
ja, kommt auf jeden Fall bislang recht gut an, ja.
Wo siehst du denn den Stand der digitalen Anwendung auf dem Schlepper? Meinst du, da geht noch mehr, da geht noch mehr Automatisierung? Meinst du, der Fahrer wird jetzt wirklich irgendwann obsolet? In welchen Zeitraum?
Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Also es ist ja auch so, dass die ganzen Hersteller jetzt versuchen, ihre Portale auf den Markt zu bringen oder auch schon seit längerer Zeit. Also es gibt zum Beispiel Mike Grimme oder jetzt Case hat ja das AFS Connect vorgestellt, wo man halt von zu Hause schon sehen kann, was die Maschinen machen, wie die eingestellt sind, die ganzen Parameter abrufen kann, nachvollziehen kann, wo meine Maschine lang fährt, was sie für eine Leistung hat, wie viel Diesel im Tank ist und so weiter. Und ich vergleiche das immer ganz gern so mit meiner Oma, die ist jetzt 92 und die hat noch mit Pferd und Wagen die Zuckerrüben vom Feld geholt. Und ich finde das so heftig, was da mittlerweile für eine Entwicklung stattgefunden hat. Und in dieser kurzen Zeit, sage ich mal, was da schon passiert ist. Also die waren im Dorf die Ersten, die irgendwie einen Trecker gekriegt haben. Ja. Und mittlerweile fährt die bei mir mit und sieht, wie ich noch nicht mal mehr lenken muss und der Trecker komplett auf dem Vorgewende selber umdreht, ne? Und da ist natürlich klar, dass in den nächsten Jahren eine noch viel heftigere Entwicklung vollzogen wird. Also ich glaube, da passiert noch viel mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und ich habe letztens noch so eine Statistik gesehen. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, aber da stand drin, dass 8 von 10 Betriebe digitale Technologien nutzen aktuell. Ist natürlich auch immer die Frage, was für Technologien.
Ja.
Und ist natürlich auch so, genau. Und ist natürlich auch so, dass die größeren Betriebe nochmal eher so eine Sachen hier irgendwas GPS-gesteuert ist oder so nutzen als die kleineren Betriebe, weil eben auch sehr hohe Investitionskosten immer dahinter stecken. Was natürlich immer problematisch ist bei dieser ganzen Entwicklung, dass oftmals ja schon allein die Infrastruktur fehlt. Also wenn wir allein an flächendeckendes Internet denken, ist das ja schon teilweise schwierig. Also im ländlichen Raum ist das ja schon oft schwierig, überhaupt irgendwie 3G zu kriegen. Und dann sollen die Kisten irgendwie auf 1-2 Zentimeter genau fahren, dabei eine Karte erstellen, wo genau die Ertragsdaten kartiert sind und was weiß ich was alles. Ja, passt oftmals nicht so ganz zusammen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube an die starke Dynamik von der Digitalisierung und Datenerfassung und so weiter. Und ich denke, da wird auf jeden Fall noch viel passieren in den nächsten Jahren.
Denkst du, dass sie einfach die Bedienungsfreundlichkeit sozusagen übergehen in der Entwicklung und dann letztendlich den Fahrer komplett obsolet machen und dass sie deswegen so wenig Wert drauf legen? Könnte das vielleicht eine Strategie sein, oder?
Ja, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Also ich denke gar nicht mal so. Ich denke mal, manche Entwickler sind auch ziemlich festgefahren in ihrer Schiene. Wenn man halt jeden Tag nichts anderes macht, als sein eigenes Ding zu entwickeln, dann ist man ja oft so ein bisschen mit Scheuklappen unterwegs und weiß gar nicht, wie komplett, fremde Leute, sage ich mal, darauf reagieren und wenn die das erste Mal das bedienen müssen. Und ich finde immer, diese ganzen digitalen Sachen, die müssen einfach einfacher werden. Es klingt so blöd, aber und ist auch immer so leicht gesagt, aber diese digitalen Themen, diese Digitalisierung, die macht oft viele Sachen einfach nur schwieriger, als dass sie die einfacher macht. Und ich finde, die muss halt einfach konstant und vor allem zuverlässig im Hintergrund laufen und nicht irgendwie Prozesse verkomplizieren. Hatte ich jetzt ganz einfach schon bei der Acker-Schlag-Kartei, die ich eingeführt habe, wollte ich eigentlich, also ich habe lange hin und her gesucht, welche man jetzt nimmt, die halt die Kriterien erfüllt, die man haben wollte. Und eine war zum Beispiel der drahtlose Austausch zwischen Computer und Schlepper, ganz einfach. Und denkt man, ist ja eine banale Sache, ist aber gar nicht so banal. Also die wir jetzt haben, kann es auch nicht mal so wirklich, zumindest stand jetzt noch nicht. Und naja, ich war jetzt mit welchen von Fan in Kontakt, um da doch was zu realisieren und ja, um da auch mal ein Video drüber zu machen, auch halt speziell Richtung Agri-Router und Next Machine Management und so weiter. Und bis man das erstmal alles eingerichtet hat und so weiter, dann gehe ich doch lieber hin, nehme mein Handy aus der Tasche, wo ich eh meine Schlagkartei drauf habe, ticker das da eben ein und fertig, ne? Bevor ich jetzt mich irgendwo eingeloggt habe, bei 3-4 verschiedenen Plattformen, irgendein Dokument hin und her geschickt habe, vom Rechner zum Trecker, vom Trecker wieder zurück und das vielleicht doch zwischendurch nicht richtig funktioniert oder wie ich es auch schon hatte, irgendwelche Parameter dann wieder nicht übernommen werden, weil es das falsche Format war oder was sonst was, dann kann ich es lieber manuell machen und bin sogar noch 3-mal schneller. Und das sind halt so Sachen, also manchmal verstehe ich einfach nicht, warum muss das so kompliziert und so schwierig sein? Und jeder Hersteller macht gefühlt irgendwas für sich. Ja, warum schließen sich zum Beispiel beim Agri-Router nicht einfach alle an und fertig, ne? Also
da. Ja, es ist halt auch Schnittstellenprogrammierung ist genau. Ein leidiges Thema, aber es ist wirklich eine große Diskrepanz zwischen dem, was wir täglich benutzen, wie Computer oder Telefon. Und da funktionieren die Sachen inzwischen sehr gut und ja, die Agrartechnik ist nun mal noch ein paar Jahre dabei hinterher, obwohl sich da auch schon wirklich viel getan hat. Also wenn ich an die ersten Terminals denke, das war natürlich...
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nur es ist ja auch oft so, wenn jetzt mal irgendwas nicht so hundertprozentiges auf den Markt gebracht wird, dann ist es ja speziell, ich sage jetzt mal bei älteren Leuten so, oder die sich da vielleicht nicht so viel mit beschäftigen, die kriegen dann erstmal einen Dämpfer, die sehen dann, wie schwierig das ist und gehen dann an weitere Dinge vielleicht gar nicht erst ran, weil sie sagen, ja, ist sowieso nichts für mich, komme ich sowieso nicht mehr klar. Schon allein, wenn man sich durch den Kopf gehen lässt, man will jetzt eine Applikationskarte auf den Schlepper irgendwie schicken oder sowas. Mit dieser Applikationskarte stelle ich meinen Düngerstreuer oder meine Sämaschine oder sowas so ein, dass die auf verschiedenen Quadratmetern verschiedene Mengen ausbringt, legt mir dann noch irgendwelche Linien an, die ich abfahre und so. Wenn man das einem erzählt, der da nicht so im Thema ist, der denkt doch von vornherein, also das kriege ich doch nie im Leben hin, ne? Und es gibt ja halt noch genug Leute, die da nicht so im Thema sind und sich nicht so unbedingt damit beschäftigen. Und für die muss halt einfach sein, ne? Also dass man, keine Ahnung,
irgendwas schadet abscannt. Auch der Entwicklung letztendlich. Genau. Es schadet auch dem Wandel. Also ich habe auch mal im Support ein Praktikum gemacht und das ist eine Katastrophe. Also vor allem von Landwirten. Also da kriegst du sehr schnell die Sachen um die Ohren gehauen.
Und manchmal sind es ja so banale Sachen, ne? Also ich freue mich schon über Sachen wie bei Grimme im Rühmroder gibt es QR-Codes, die kannst du mit dem Handy abscannen und hast dann direkt einen Walkaround auf deinem Handy. Oder im MyGrimme-Portal, ich meine, haben wahrscheinlich andere Hersteller auch, aber im MyGrimme-Portal guckst du einfach zu deiner Maschine die Betriebsanleitung an. Hast du einfach mobil dabei, kannst da direkt suchen und so weiter, brauchst kein dickes Ding mitnehmen und findest sie immer direkt.
Ja.
Fehlt mir bei vielen anderen Herstellern.
Das sind so auch banale Dinge
drin. Ja, genau.
Das ist eine der Sachen, ja. Ja, das stimmt. Also es ist einfach schön, wenn man sieht, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat.
Genau.
Das bringt wirklich sehr viel auch dabei. Es muss ja keine große Sache sein, aber das ist das Wichtige daran. Aber nochmal zurück zu sozialen Medien. Also was denkst du, wie entwickeln sich auch die Inhalte weiter? Also wir haben jetzt ja seit ich sag mal, so 10 Jahren vielleicht YouTube, wo wirklich auch viel, viel über Landwirtschaft da eigene Inhalte sich entwickelt haben und ja, von den VHS-Kassetten von Profi oder sonst irgendwelche Trecker-Tests, hat sich das da ja schon ein sehr cooles Inhaltsspektrum auch entwickelt. Was denkst du, wie geht das weiter? Wird das auch noch mehr in die Tiefe gehen und auch mehr Richtung Blog gehen und mehr, dass man mehr im Alltag über Ackerbau lernt?
Also, wo ja, siehst du also, da so die also ich finde, oder ich denke, die sozialen Medien sind definitiv sehr wichtige Plattformen zur Informationsverbreitung für die Hersteller und sieht man ja jetzt zum Beispiel, was ich ja schon hatte, dieses Beispiel von Fendt, dass die diese Walkarounds da jetzt bei Instagram und überall verbreiten. Mhm. Und ich denke, das wird auch in Zukunft von Herstellern halt immer mehr und intensiver genutzt, so eine Sachen. Und eben dieses Thema Erklärvideos und so ist ja eigentlich auch recht groß aufgehangen überall, schätze ich mal. Und ich gehe auch stark von aus, dass es irgendwann sowas wie Influencer-Marketing oder sowas gibt. Warum nicht? Also es gibt es ja bei Cremes, bei irgendwelchen Beauty-Artikeln oder bei Elektrogeräten oder so gibt es das ja schon zig Jahre mittlerweile. Warum soll es das nicht auch in der Landwirtschaft geben? Ne? Oder ja, also ich sag mal, mein Kanal ist ja schon fast das beste Beispiel. Kann man ja fast unter Influencer-Marketing für Landmaschinenhersteller
bloß, dass du nicht bezahlt wirst.
genau. Aber ich denke, da geht in die Richtung wird wohl auch ein Trend gehen. Also ich denke zumindest, das sollte man nicht außer Acht lassen. Weil viele Jugendliche und ich sag mal auch welche in unserem Alter irgendwie, die treiben sich da ja auch rum und warum sollte man da nicht so eine Sachen hochladen? Und ist ja auch interessanter, wenn man irgendwelche Kurzvideos oder so hat, interessanter gegenüber einer Betriebsanleitung, finde ich zumindest.
Ja, auf jeden Fall. Und auch, man würde es sich auch gerne in der Freizeit angucken oder keine Ahnung. Also ich mache mir das auch gerne im Winter einfach an. Um einfach aus Interesse halber, ne? Was gibt's Neues, wie ist so der neueste Stand? Und dieses Jahr ist eben auch so, wir können alle nicht auf Messen gehen oder Landtage. Und das ist natürlich auch für die Hersteller, glaube ich, so ein kleiner Boost auch mit Corona, dass die eben vielleicht auch von der Idee wegkommen, okay, wir müssen hier jetzt nicht jedes Mal so einen super teuren Messestand oder Stand auf den Landtagen haben. Es bringt vielleicht ein bisschen mehr qualitativ hochwertige Inhalte zu produzieren, damit die auch wirklich jeder kriegt.
Ja, genau. Und mir hat auch noch ein Zuschauer geschrieben, fand ich auch sehr interessant. Die haben wohl ein Lohnunternehmen und normalerweise haben die jetzt um die Zeit wohl immer Schulungen, denn im Unternehmen, dass einer da irgendwie von Fendt oder vom Händler oder wie noch immer vorbeikommt und dann Schulungen auf die Schlepper gibt. Und das musste jetzt Corona-bedingt eben auch ausfallen und die sind dann jetzt auf die Videos dann umgeschwenkt. Ne? Jetzt hatten die quasi als Aufgabe einmal die Videos von mir durchzugucken. weil da halt so ein paar Tipps drin sind und so, ist natürlich jetzt noch nichts Großes und noch nichts Ausführliches, wo der ganze Trecker jetzt durchgenommen wird oder sowas, aber man sieht halt, dass das Alternativen sind, ne?
Ja, wunderbar. Also da hilfst du sozusagen auch ein bisschen systemrelevant mit.
Ja, genau, kann man so sagen, ja.
Also das ist echt cool, das ist schön. Also was denkst du, wie geht die Entwicklung so weiter? Wo siehst du dich mit dem Kanal vielleicht auch in der nächsten Saison oder wenn diese ganze Corona-Geschichte mal vorbei ist? Hast du da irgendwelche
Pläne? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich lasse das natürlich jetzt erstmal so als Hobby weiterlaufen nebenbei, ganz klar. Ja. Ist natürlich super aufwendig, super viel Aufwand, der da in diese Videos reingeht. Ich denke, das sehen auch viele gar nicht so unbedingt. Also so ein Wochenende ist halt immer schnell weg, vor allem wenn man dann noch irgendwie ackern will oder sowas. Also in diesen Spitzenzeiten kommt man da sowieso nicht wirklich zu.
Nee, das kann ich verstehen.
Aber also ich habe definitiv Interesse dran, das irgendwie noch ein bisschen mehr zu pushen oder so, vielleicht noch ein paar Sachen auszuprobieren. Definitiv halt diese Basics und so weiter zu machen, weil das ja schon recht gut ankommt und einmal halt zumindest so ein 7-24 durch erklären. Und dann neue Technologien oder vielleicht auch Grundlagen, wie stellt man einen Flug ein oder sowas, dass man sowas mit aufnimmt, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Also ich denke, da wird auf jeden Fall noch was kommen.
Genau, dann zum Schluss nochmal. René, was denkst du denn, wie sieht die Welt der Agrartechnik in den nächsten 10 Jahren aus?
Es ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Also ich kann ja auch nicht in die Glaskugel gucken und irgendwas vorhersagen. Aber ich denke, dafür sollte man sich die verschiedenen Technisierungsstufen der Landwirtschaft einmal angucken. Also da haben wir ja prinzipiell 4 Stufen, die manuelle, die mechanisierte, automatisierte und autonome Stufe. Und während meines Praktikums in Indien und China habe ich halt gesehen, dass wir noch in vielen Bereichen der Welt oder in vielen Ländern der Welt in der manuellen Stufe festhängen. Bedeutet also, dass die von Menschen auszuführenden Grundoperationen eben einwirken, steuern und führen, also die reinweg die Handarbeit bestehen. Und da sammeln die Leute ja noch die Kartoffeln von Hand auf und buddeln die so aus und laden die dann mit einer Schüssel auf dem Kopf auf den Wagen. Und wir sind hier natürlich eine ganze Ecke weiter, halt irgendwo Richtung automatisierte Stufe, vielleicht auch autonome, also dass wir die Maschinen halt noch führen, die zum Teil halt auch schon autonom fahren, kennen wir jetzt mittlerweile ja auch von John Deere, dieses Elektro-Ding, und von Case schon lange. Und jetzt den Xaver von Fendt zum Beispiel, dass da immer mehr autonome Kisten im Feld sind, oder auch, ich weiß gar nicht, wie er heißt, dieser Hackroboter für die Zuckerrüben und so. Und da wird das auf jeden Fall in Zukunft weiter hingehen. Der Unterschied natürlich, wenn wir jetzt den landwirtschaftlichen Bereich, also die autonomen Landmaschinen mit den autonomen Autos einmal vergleichen, haben wir natürlich dann da noch enorme Herausforderungen. Also wenn wir autonome Autos angucken, die werden ja schon ordentlich gehypt und haben einen hohen Bekanntheitsgrad. Bei Treckern ist ja noch nicht so, das ist ja alles noch so ein bisschen gefühlt in den Kinderschuhen. Allerdings müssen wir da ja auch berücksichtigen, dass wir da nicht nur kommunizieren, navigieren und irgendwie gucken, dass die Kisten irgendwo gegenfahren, sondern auch wirklich Arbeit vollrichten. Und die Maschinen dann auch noch unempfindlich gegen Staub, Regen, Vibrationen und so weiter sein sollen. Und sollen irgendwo in Tadschikistan in der letzten Ecke mit dem Internet verbunden sein und Verfügbarkeit und alles soll reibungslos funktionieren. Und das ist natürlich ein super Problem. Aber man muss natürlich auch irgendwo unter beachten lassen, dass wir jetzt, ja, irgendwie 2050 sollen wir, glaube ich, 2 bis 3 Milliarden Menschen mehr auf diesem Planeten sein. Ja. Und wie kriegen wir die jetzt noch ernährt? Also, ja, wir müssen irgendwie mehr Lebensmittel produzieren und das Ganze auf weniger Fläche. Und da hatte ich in einer Landtechnik-Vorlesung ganz interessante Folie einmal aufgeschnappt. Und zwar ging es da um die Malthusianische Falle. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Erik.
Nee, ich habe es echt noch nie gehört. Also das ist, ich
weiß ja, alle Interessierten können ja sonst noch mal eben bei Google das eintickern. Also prinzipiell geht es aber sonst darum, dass einfach dass eine Nachfragekurve, die exponentiell ansteigt, und dann gibt es da noch eine lineare Gerade einfach, die Produktion der Nahrungsmittel darstellt. Und die ist halt ein bisschen über der Nachfrage am Anfang der Zeit sozusagen. Und im Laufe der Zeit gibt es dann natürlich irgendwo einen Schnittpunkt, wenn die Nachfrage exponentiell ansteigt, gibt es einen Schnittpunkt mit der Produktion. Und das ist halt diese malthusianische Falle, dass wir halt nicht mehr hinterherkommen mit der Produktion der Nahrungsmittel, dass die Nachfrage entsprechend höher ist als unsere Produktion. Ja. So, und da gibt es dann halt diese verschiedenen Mechanisierungsstufen, sowas ja in Anlehnung an Industrie 1, 2, 3, 4.0 gibt es ja auch in der Landwirtschaft. So, und der erste Step war vom Pferd zum Traktor, da wurde eben diese lineare Funktion, sag ich mal, ein Step nach oben geschoben. Also haben wir diese malthusianische Falle weiter in die Zukunft schieben können. Also weil der Schnittpunkt sich weiter nach hinten verschiebt. Ah. So, und jetzt kommen wir langsam wieder an diesen Schnittpunkt. Und da müssen wir uns halt die Frage stellen, was für neue Technologien haben wir jetzt in der Pipeline, die wir bringen können, um diese Linie wieder einen Step nach oben schieben zu können. Weil sonst tappen wir halt irgendwann in diese Falle, sage ich mal. Ne? Und Robotik und so weiter ist natürlich jetzt schon lange in der Pipeline. Melkroboter oder so kennen wir ja seit vielen Jahren, sind seit vielen Jahren etabliert. Und ja, also so zum Beispiel DJI oder so bringt ja auch laufend neue Agrardrohnen raus. Leli hat ein GPS-gesteuertes Mähladefütterungssystem da irgendwo jetzt auf den Markt gebracht.
Ja.
Und so nimmt das alles irgendwie seinen Weg. Ne? Und ich denke, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, wird da in den nächsten 10 Jahren auf jeden Fall noch viel mehr kommen, als wir wahrscheinlich denken. Und das wird viel schneller auf uns zukommen, als wir denken. Und ich bin echt gespannt. Also man sagt ja auch immer so schön, entweder man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit. Ne? Und das ist ja auch so ein Grund, warum ich mich viel mit diesen ganzen Themen beschäftige. Und schauen wir mal, was davon wird. Ne?
Ja, echt nochmal sehr interessante philosophische Ansätze auch zum Teil. Und auch wirklich ein cooler, interessanter Lebenslauf, den du da auch hinter dir hast. Und auch dein Interesse so für die Landwirtschaft sich dann entwickelt hat. Also ich finde das wirklich super, was du machst, und ich freue mich da wirklich noch auf längere Zeit mit dir und mehr Inhalte auf jeden Fall von dir auch. Also echt super. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu reden, und ich glaube, wir würden uns alle freuen, wenn ihr René dann auf YouTube oder auf Instagram folgt und uns eben auch auf Agrar Digital folgt.
Ja, hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung, für das nette Gespräch.
Der Agrardigital Podcast. Abonniert den Kanal und folgt uns auf Instagram oder besucht uns auf agrar-digital.com für weitere Informationen.